Ja, das Glaubensbekenntnis zu singen bei einer Taufe hat, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und auch beim Advent. Und ich darf heute einen Spagat machen. Keine Angst. Nicht in echt, sondern nur die Taufe und Advent miteinander verbinden. Wie Christoph schon gesagt hat, wir wollen eine neue Predigtreihe bis Heiligabend beginnen, die heißt Bereit für Weihnachten. Und heute bereit für Neues, Gottes Rettungsaktion. Kennt ihr das Gefühl, vergessen worden zu sein? Ich möchte übrigens nicht vergessen, dass Leute ganz früh jetzt aus Amerika zugeschaltet sind, um bei der Taufe dabei zu sein. Herzliches Willkommen nach Amerika. Kennt ihr das Gefühl, vergessen worden zu sein? Irgendwann im Leben hat man dieses Gefühl bestimmt schon mal gehabt. Das ist eine nervige Sache. Da hat man einen Termin und geht ganz entspannt hin und dann guckt man andauernd auf die Uhr, weil die Person oder der Bus oder irgendetwas nicht kommt. Vielleicht eine wichtige Verabredung. Vielleicht hat man innerlich sich darauf vorbereitet, auf ein wichtiges Gespräch. Das macht die Sache dann oft noch dramatischer. Oder du musst irgendwo abgeholt werden und wartest. Vielleicht in der Kälte, der andere kommt nicht. Oder eben, wie gesagt, beim Bus, bei der Bahn nicht mehr so problematisch, weil da haben wir schon einen gewissen Gewöhnungscharakter. Aber so sitzt man allein, entweder im Zimmer oder draußen in der Kälte und wartet und man kommt sich versetzt vor. Man ist enttäuscht. Und manchmal gibt es so Situationen, da fühlen wir uns nicht nur von Menschen versetzt, sondern auch von Gott vergessen. Da scheint, als wenn er nicht mehr da wäre. Und er scheint nicht zu sehen, wie es uns geht. Er scheint zu schweigen und sich irgendwie so weit zurückgezogen zu haben. Wenn wir in die Bibel schauen, und das wollen wir heute tun, und in die Zeit vor 2000 Jahren hineinschauen, damals in Judäa, dann war dieses Problem der Vergessenheit von Gott für die Menschen ganz akut. Man stelle sich diese Situation einmal vor. Wir befinden uns also ganz am Anfang des Neuen Testamentes oder fast noch in der Zeit zwischen Altem und Neuem Testament. Die Juden können seit 500 Jahren wieder in ihrem Land leben, aus dem sie einmal weggeführt worden waren. Nicht nach Ägypten, das ist noch länger her, sondern nach Babel, was dann zu Persien wurde und dann ins Römische Reich gehörte. Sie waren nie wieder unabhängig. Die Römer sind jetzt die Herren im Land. Und für die Juden ist das kein besonders befriedigender Zustand, weil Freiheit und Unabhängigkeit bei ihnen ganz groß geschrieben wurde. Aber noch viel schlimmer als die Römer, denen man dann im Tempel auch noch Opfer bringen musste, und noch schlimmer als der verhasste, von den Römern eingesetzte König Herodes war, dass Gott offiziell seit circa 400 Jahren keinen Prophet mehr in Israel hat auftreten lassen, sodass er zu den Menschen geredet hat. Es war immer so, die Priester haben das von den Menschen zu Gott gebracht, im Tempel, Priester, Gott zu den Menschen. Und die Propheten waren die, die etwas von Gott empfangen haben und es zu den Menschen gegeben haben, also genau die andere Richtung. Aber 400 Jahre gab es keinen Propheten mehr in Israel. Sagen wir heute vielleicht, wo ist das Problem? Dafür muss man sich aber vorstellen, dass die Juden es gewohnt waren, über Propheten direkt Kontakt mit Gott zu haben. Und dann ist das Schweigen Gottes ein tatsächlich für sie beklagenswerter Zustand. Das ist ungefähr so der Zeitraum, als ob Gott kurz nach der Reformation das letzte Mal direkt gesprochen hätte. Natürlich, die bibelfesten Juden wussten Bescheid, es sollte ja noch der verheißene Messias kommen. Aber wartete man da nicht wirklich schon zu lange? Hat Gott wirklich sein Volk dem Schicksal überlassen und sich zurückgezogen? Und dann ereignet sich etwas nahe Jerusalem, etwas Besonderes. Dem einfachen Priester Zacharias erscheint im Tempel, als er dort Dienst hatte, ein Engel Gottes. Und er sagt ihm, dass seine Frau, obwohl im hohen Alter, einen Sohn bekommen soll. Ein Sohn, der auch noch Prophet werden soll. Und Zacharias kann das nicht glauben. Und vielleicht an diesem Nicht-Glauben-Können sieht man, dass die Leute damals offensichtlich damit überhaupt nicht mehr gerechnet haben, dass Gott noch einmal einen Propheten schicken wird. Und wegen seines Kleinglaubens wird Zacharias ruhig gestellt. Er ist ab diesem Zeitpunkt stumm für die gesamte Zeit der Schwangerschaft. Daheim angekommen, bekommt das Ehepaar Besuch. Die Cousine seiner Frau, eine gewisse Maria, kommt und auch sie ist schwanger und hat ebenso eine Zusage. Sie soll die Mutter des Messias werden. Handelt Gott etwa doch wieder? Der Sohn des Zacharias und seiner Frau Elisabeth wird geboren und in dem Moment, wo er seinen festgelegten Namen Johannes bekommen hat, die Nachbarn sagten, die Freunde und Verwandten sagten alle, er muss Zacharias heißen, aber Elisabeth hatte gesagt bekommen und Zacharias bestätigt das auf einer Tafel, er soll Johannes heißen. Und in dem Moment, wo er diesen festgelegten Namen bekommt, kann Zacharias widersprechen. Und jetzt gehen die Pferde förmlich mit ihm durch. Er hat 9 Monate Zeit gehabt, nachzudenken. Und vielleicht ist es auch so bei uns, dass Gott uns manchmal ruhig stellt, manchmal vielleicht sogar auf ein gefühltes Abstellgleis, um uns dadurch auch geistlich wachsen zu lassen. Als theologisch gebildeter Mann lässt Zacharias nun gleich einen ganzen Lobgesang los und wir lesen davon im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Und ich lese aus der Hoffnung für alle die Verse 37 bis 75. Es ist ein sehr langes Kapitel, hat 80 Verse. Schaut ruhig mal zu Hause rein, Lukas 1 vor der weltberühmten Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Ruhig mal dieses erste Kapitel in voller Länge lesen. Ich lese uns einen Teil daraus. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er es durch seinen heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und uns aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Diese Botschaft, diesen Lobgesang des Zacharias, möchte ich passend zum ersten Advent und zur Taufe so zusammenfassen. Advent, Start einer Rettungsaktion, bereit für Neues. Gott kommt zu den Menschen, Gott hält den Retter bereit, Gott steht zu seinem Versprechen und Gott will, dass wir ihm dienen. Wir alle, aber auch ihr, liebe Regine, liebe Emily, liebe Sabine, die heute einen besonderen Tag haben. Der erste Gedanke, Gott kommt zu den Menschen. Aus Zacharias bricht es förmlich im Überschwang heraus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er beginnt verschiedene Gründe dann aufzuzählen, warum diesem Gott alle Ehre gehört. Und wir sehen, an erster Stelle steht diese Sache, dass Gott besucht. Gott besucht sein Volk. Die Luther-Übersetzung sagt, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das heißt, er sucht wieder diesen Kontakt zu den Menschen. Wie gesagt, 400 Jahre nach jüdischer Tradition waren vergangen, in denen kein Prophet aufgetreten war, in denen man davon ausgehen musste, Gott hat sein Volk vergessen. Und Zacharias begreift nun ist es soweit. Etwas Neues bricht an. Es geht etwas Neues los. Zeit für etwas Neues. Ist das Volk bereit? Es ist so ein bisschen wie das Lebenszeichen eines lange Abwesenden oder sogar schon vermisst Geglaubten. Es fühlt sich an, als ob Gott weg gewesen wäre und jetzt setzt Gott wieder ein und plötzlich sieht alles wieder viel klarer aus. Der Schlier ist weg. Wir sind mal mit einigen Männern auf so nicht sehr schnellen Booten in Frankreich über Kanäle gegondelt, sage ich mal, so mit 3 bis 6 Stundenkilometern. Also sehr gemächlich. Und als wir durch diese Kanäle fuhren, mussten wir durch 2 Tunnel. Der erste war ganz harmlos. Man sah schon beim Reinfahren das Ende. Aber der zweite war so lang, dass wir eine halbe Stunde durch diesen Tunnel geschippert sind. Darin war es nicht nur dunkel, sondern auch kalt. Wie das Taufwasser? Nein, Scherz. Es war ein Scherz. Und tatsächlich, wir haben uns gefreut, als wir wieder draußen waren. Erstmal war der relativ eng, man musste immer aufpassen, dass man nicht links oder rechts anstößt. Aber auch irgendwann wurde es tatsächlich kühl, weil draußen war es eigentlich schön warm. Wir haben uns tatsächlich gefreut, als wir wieder draußen waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch nachher freut, wenn ihr wieder draußen seid, aber es ist ein besonderer Moment. Aber ungefähr so muss es Zacharias ergangen sein, der wie seine Väter jetzt irgendwie durch so eine lange Zeit des Dunkels gegangen sind und dann auf einmal wieder ans Licht kommen. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, dass das geschah, als die Zeit erfüllt war. Im Galaterbrief heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, in Gottes Plan war die Zeit erst jetzt reif dafür, auch wenn es Menschen vielleicht unendlich lang vorkam. Und das packt den Zacharias und er ist begeistert ihn. Für ihn macht Gott mit seinem Handeln deutlich, ich bin noch da. Und jetzt geht die Geschichte mit meinem Volk weiter. Jetzt schlage ich ein neues Kapitel auf. Mit diesem Wort besucht oder früher sagte man, heute nicht mehr so ganz bekannt, dieses Wort heimsuchen, heimgesucht, das ja noch viel mehr ausdrückt. Es geht nicht darum, dass Gott mal zu einem Sonntagnachmittagsbesuch für 2 Stunden auf eine Tasse Kaffee vorbeikommt, sondern es geht darum, dass Gott sein Volk in Gnade heimsucht, nach Hause holt. Mit den Worten, die Zacharias hier wählt, wurde etwas sehr Positives verbunden. Wenn Gott jetzt kommt, dann kommt er, um zu helfen. Dann kommt er, um zu zeigen, dass er den Menschen wohlgesonnen ist. Zacharias sagt ja noch weiter, er hat sein Volk befreit. Wörtlich heißt es, er hat seinem Volk Erlösung verschafft. Er hat es wieder gelöst. Und damit wird noch deutlicher ausgedrückt, mit diesem Besuch schickt er jetzt seinen angekündigten Retter. Die Art und Weise, auf die Zacharias hier angesichts des Geschehens so überschwänglich lobt, ist, denke ich, auch eine ernsthafte Frage an jeden Einzelnen von uns. Schließlich erinnern wir uns ja jedes Jahr in der Adventszeit an das Kommen Jesu und richten uns sozusagen neu innerlich auf ihn aus. Und auch die Täuflinge drücken heute durch ihr Bekenntnis in der Taufe aus, dass Jesus für sie dieser Befreier, dieser Erlöser ist. Und das ist die Frage, was machen wir aus dieser Zeit? Beziehungsweise was haben wir aus all den anderen Zeiten gemacht. Da reißt Gott selber die Wand ein, die zwischen uns und ihm steht. Er kommt zu uns in seinem Sohn und er kommt, um uns Erlösung zu verschaffen. Und wie gehen wir damit um? Das heißt, deine und meine, unsere Antwort ist gefragt, wie wir persönlich auf diese Anfrage reagieren, wie wir persönlich zu diesem Erlöser stehen. Zacharias jedenfalls ist mit dieser ersten Aussage noch lange nicht am Ende. Er schreibt nämlich weiter ab Vers 69, er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. David, der zweite König von Israel nach Saul, der David, der mit Goliath gekämpft hat. So hat er es durch seinen heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und uns aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Das heißt, Gott hält seinen Retter bereit. Zacharias wird jetzt ein bisschen theologisch. Ich hoffe, das halten wir aus. Er war ein Geistlicher und Geistliche drücken sich manchmal ein wenig abstrakt aus. Mit dem, was er hier in diesen etwas abstrakten Worten erklärt, möchte Zacharias deutlich machen, auf welche Art und Weise Gott Erlösung bereitet hat. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. Sehr blumige Sprache. Es wird aber noch viel blumiger, wenn man sich ansieht, woher dieser Ausdruck kommt. Eigentlich steht hier nämlich, er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners Davids. Aufgerichtet ein Horn des Heils. Was meint das? Wenn man sich so eine Kuh mit Hörnern vorstellt, dann ist das ja auf den ersten Blick erstmal recht harmlos. Die liegen auf ihrer Wiese, wieder Koin, sind irgendwann an welchen Schläuchen dran, Milch kommt raus, alles ziemlich harmlos. Aber wenn die eigentlich wüssten, wie groß und wie stark sie sind, und wenn die loslegen würden, wenn die sich in Bewegung setzen würden, dann könnten die richtig schon was wegräumen. Das Symbol dafür sind nun mal diese Hörner einer Kuh, beziehungsweise auch eines Bullen, der ja nochmal viel massiger und größer sind. Vielleicht passt der Gedanke von so einem, ich möchte das nicht glorifizieren, aber von so einem spanischen Stierkampf, wo man ja schon das Schnauben sozusagen dieses Stieres in den Ohren oder vor Augen hat. Genau ein solches Bild der Stärke steht hier bei Zacharias im Hintergrund. Gott ist dabei, eine solche Kraft zu schicken, denn es braucht eine solche Kraft angesichts der Probleme, die gelöst werden sollen. Der kommende Messias soll ja die Schuld der Menschen, der ganzen Menschen, aus dem Weg räumen. Und die Ketten der Schuld und der Finsternis, um die loszumachen, braucht es schon mehr als ein bisschen Schubkraft, die vielleicht so jeder von uns irgendwie auch noch in so einem Reservetank hat. Das Interessante ist, dass Zacharias diese Stärke schon jetzt voraussieht, wo doch eigentlich noch gar nichts passiert ist. Irgendwie ist er schon fast selber ein Prophet. Außer seinem Sohn, der diese Verheißung hat, dass er der Prophet für den Messias sein wird, obwohl er noch klein war, und eben diese junge Frau, die zu Besuch kam, die auf wundersame Weise ein Kind erwartet. Aber Zacharias kannte sich ja aus in den alten Schriften und er wusste, dass der Messias aus der Sippe Davids kommen sollte, zu der auch Maria gehörte. Und das gehörte damals zur Allgemeinbildung, denn das hatte Gott dem David verheißen, es wird ein Messias kommen aus deiner Familie. Und nun sieht er diese Frau, also Zacharias sieht diese Frau und die Umstände, die dazu geführt haben, dass sie schwanger wurde und wie der Engel zu ihr geredet hat und was der Engel zu ihr geredet hatte. Und nun zählt Zacharias eins und eins zusammen und merkt, es ist die Zeit gekommen, in der Gott ganz viele Verheißungen erfüllt. Dieser Messias sollte jetzt Israel aufsuchen und befreien. Zacharias sagt hier auch ganz klar, er wird uns von unseren Feinden erretten. Was ja so ganz irdisch klingt und ein bisschen tatsächlich hinterher dann ja auch anders war, was Jesus später tatsächlich getan hat. Da war ja schon eine Differenz. Er hat nicht von den Römern das Volk Israel befreit. Für die Juden damals war das eigentlich gar nicht so zu trennen zwischen dieser persönlichen Erlösung und der menschlichen Freiheit. Für sie war das eine mit dem anderen verbunden und nicht alles ist damals so direkt eingetreten. Auf manche Befreiungen warten die Juden und auch wir ja noch, weil sie noch nicht endgültig eingetreten ist. Aber es ist mit dem Kommen von Jesus ein Prozess in Gang gekommen, in dem diese Verheißungen beginnen, sich zu verwirklichen. Auch für jeden Einzelnen von uns, sich zu verwirklichen. Gott sucht sein Volk wieder in Gnade auf, er hat sie nicht vergessen und er hat den starken Erlöser sozusagen schon in der Hinterhand. Entscheidend ist, dieser Erlöser ist wirklich mächtig und die Frage ist, trauen wir, traust du dieser Macht der Rettung des Messias zu, auch mit der ganzen Schuld in unserem bzw. in deinem Leben fertig zu werden? In seinen ersten Sätzen hat Zacharias also auf sehr dichte Art und Weise beschrieben, was Gott tut, indem er seine Adventsrettungsaktion startet und dass er den verheißenen Retter jetzt schickt zur Erlösung. Nun geht er dazu über, zu erklären, warum er das tut. Und das sind nochmal zwei kurze weitere Punkte. Zum einen, Gott steht zu seinem Versprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott steht zu seinem Versprechen. Er hat vor langer, langer Zeit dem Abraham und dem David und anderen und dem Volk Versprechen gegeben und er steht dazu. Zacharias sagt hier, Gott kommt, um zu retten. Warum musste Jesus in diese Welt kommen? Um für uns zu sterben? Ja, das ist richtig. Aber hier wird noch ein anderer Aspekt aufgezeigt, der mindestens genauso wichtig erscheint. Jesus musste auch kommen, um Gottes Treue unter Beweis zu stellen. Gott hat vor langer Zeit den Messias, den Retter, angekündigt. Und Zacharias spricht ja von den Vätern, von den Vorfahren und nennt dann ganz konkret eben auch Abraham. Mit Abraham hatte Gott wie auch mit David ein Abkommen geschlossen. Und es ist interessant, dass Zacharias gerade diese beiden hier wieder anspricht, an diese Versprechen Gottes erinnert, mit denen Gott sich angreifbar, überprüfbar gemacht hat. Wann hat Abraham gelebt? Circa nochmal 2000 Jahre vorher, also 2000 Jahre vor Christus. Gott hat gesagt, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, was damals eine Prophetie war, die dann über David auf Jesus hinweisen sollte. Und das kannten auch die Schriftgelehrten. Und dann kann man sich vorstellen, wie die darauf gewartet haben müssen und wie die dann Zweifel bekommen haben. Und die müssen sich so vorgekommen sein, wie es unser einem vielleicht geht, wenn man sehr, sehr lange auf etwas wartet. Kinder kennen das sehr gut. In 3 Tagen wird dieser Adventskalender aufgemacht, das erste Türchen. Und dann dauert das noch 24 Tage, bis endlich Heiligabend ist und dann die Bescherung, die Beschenkung kommt. Ein langes, langes Warten, manchmal auch für manche Erwachsenen. Man wird vertröstet, es dauert und dauert, man wartet und wartet und wartet und fragt nach und wartet. Und so müssen sich die Israeliten gefühlt haben, weil so lange nichts passiert ist. Und das ist doch der Punkt, den wir als Christen uns auch heute oft anhören müssen. Herr, ihr redet immer von der Ankunft Jesu, ja, aber ihr redet auch von der Wiederkunft Jesu. Wo ist die denn? Wann kommt er denn jetzt endlich? Ja, vor 2000 Jahren, da ist er angekommen, da war er da, ins Kreuz gegangen, auferstanden, Himmelfahrt, alles gut. Aber ihr redet doch immer von der Wiederkunft, das steht doch auch in der Bibel. Wann passiert das denn endlich? Wo ist er denn? Diesem Denken in damaliger Zeit setzt Gott ein Ende, indem er wieder beginnt zu handeln und die Menschen auf den Messias ganz konkret vorbereitet. Und darum kann Zacharias sagen, dass Gott auch den Vätern Barmherzigkeit erwiesen hat, denn in ihrem Glauben haben sie sich also nicht auf einen Trugschluss verlassen, sondern auf einen Gott, der nun sich überprüfbar macht. Auch wenn sie die Erfüllung dessen, was sie geglaubt und worauf sie gehofft haben, nicht mehr miterlebt haben. Gott hat Abraham sozusagen einen Eid geschworen und er hat ihn gehalten. Er hat die Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen. In der Zeit, in der man so lange von nichts von ihm gehört hatte, beginnt, also nach dieser Zeit, beginnt etwas Neues. Und das ist auch, was uns heute Trost geben kann, wenn wir uns fragen, ob Gott tatsächlich noch in mein Leben eingreift und sieht. Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2023. Ein Gott, der mich sieht. Und das bewegt die Leute doch schon lange. Schon im Alten Testament schreibt Jesaja in Kapitel 63, es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf, macht hoch die Tür und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Und meint damit, dass du uns nicht mehr allein ließest, dass du uns nicht mehr dieses Gefühl gibst, dass wir verlassen sind. Gott hat damals sein Wort gehalten und den Himmel aufgerissen und er wird es wieder halten. Und dazu kommt noch, dass er mit Jesus vor 2000 Jahren bereits das Beste gegeben hat, was er hatte. Paulus schreibt in dem Römerbrief an die Gemeinde in Rom, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, mit dem Kommen Jesu sind nicht alle unsere Probleme gelöst, aber damit stellt Gott sich zu seinem Wort und zu seinen Menschen. Es wird noch manche Nacht auch für uns kommen, durch die wir durchgehen müssen. Mancher Tunnel, wo wir noch nicht das Licht am Ende sehen. Aber seitdem Gott damals zur Zeit Zacharias sein Volk wieder aufgesucht hat, als er wieder anfing zu handeln, seine Geschichte mit den Menschen fortzusetzen, als Neues wieder begann, seitdem er sein Versprechen eingelöst hat, seitdem hat die Nacht von Schuld und Leid nicht mehr das letzte Wort. Denn Gott hat den Himmel aufgerissen und die Wand zerschlagen, die zwischen ihm und uns stand. Und dabei verfolgt er mit seinem Handeln noch einen letzten bestimmte Absicht. Und das ist der letzte kleine Punkt. Denn Gott will, dass wir ihm dienen. Alle Ausführungen des Zacharias, die er bis jetzt getan hat, münden in dem, was er in Vers 74 schreibt. Darin sagt er zu ihm, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Der eine Grund, warum Gott wieder seine Geschichte mit Menschen anfängt, dass er seine Treue beweisen muss. Er will zeigen, dass er kein Hampelmann ist. Das andere ist der Plan, den er für dein und mein, für unser Leben hat. Gott möchte, dass wir ihm dienen, das heißt nach seinem Willen leben. Darauf ist das Ganze angelegt. Und es ist wichtig, dass wir Menschen, die wir befreit sind von diesen Ketten von Schuld und Sünde, dass wir dann befreit diesem Herrn dienen können. Und das möchten Regine und Emily und Sabine heute auch durch ihre Taufe bezeugen. Sie haben Gott sozusagen ihr Ja-Wort gegeben und sagen jetzt nochmal vor der sichtbaren und auch vor der unsichtbaren Welt, dass ihr Leben Christus gehört und dass sie ihm mit dem, was sie sind und haben, dienen wollen, Gott dienen wollen. Christus ist gestorben, weil wir so belastet waren und er hat uns diese Last genommen. Gott hat sich gezeigt nach seiner Angreifbarkeit, dass er der ist, der über alles hinweg ein Gott ist, der sich in die Karten schauen lässt und der zu seinem Wort steht, der verlässlich ist. Mehr als das hat Gott uns nicht anzubieten. Diese Macht des Heils, diese Erlösung, die er uns verschafft hat, diese Einlösung seines Versprechens. Und auch in dieser Adventszeit im Jahr 2022 soll wieder dazu da sein, sich daran zu erinnern und sich darauf einzustimmen. Gott besucht sein Volk. Gott tritt an uns heran. Wie bereitest du dich auf diese Begegnung vor? Bist du bereit für Neues? Was sind die Ketten? Was sind der Dreck, der vielleicht noch weggeräumt werden muss, um ihm dienen zu können? Den man von ihm wegräumen lassen kann. Noch ist der Besuch Gottes ein Besuch in Gnade. Und ich wünsche, dass die diesjährige Adventszeit neben all den Weihnachtsmärkten, Weihnachtsfeiern und trotz der vielen Vorbereitungen auch eine Zeit der Ausrichtung, der Neuausrichtung auf Gott sein wird. Und ich hoffe vor allem noch etwas anderes, dass in allen Fragen und vielleicht auch in allen Zweifeln und aller Dunkelheit das leuchtet, wie vielleicht heute Morgen die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, dass Gott in seiner Treue sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu befreien und dass deshalb die Nacht, durch die wir oft gehen, seitdem der Dämmerung Platz machen muss. Denn der Advent ist der Start einer groß angelegten Rettungsaktion. Bist du bereit für Neues?